Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Papst, grüß dich und frohe Weihnachten nochmal.
Hallo Oskar, wie schön, dass wir endlich wieder zusammen sind.
Ja, live in einem Raum mit einem Mikrofon. Ich bin mal gespannt, wie gut der Ton ist, wenn wir uns hier ans Schneiden machen. Aber ja, wir sitzen irgendwo im schönen Niedersachsen im Nirgendwo und haben hier schön Weihnachten zusammen gefeiert und dachten uns, welchen besseren Zeitpunkt als jetzt vielleicht mal drüber nachzudenken, was wird uns nächstes Jahr so beschäftigen. Und das haben wir schon in der letzten Folge versprochen, zu schauen, ja, was ist das, was wir glauben, was uns durch das Jahr bringen wird, wo wir vielleicht ein bisschen die Hoffnung haben, dass wir davon mehr sehen werden. Weil ich glaube, uns allen ist klar, ja, KI wird weiterhin wichtig bleiben. Es gibt ganz, ganz viele Trends und Themen und Mikrotrends und wir könnten jetzt über Robotik sprechen, über internationale Politik, aber dass wir mehr so ein bisschen über den ganzen Themen mal schauen, was glauben wir, was sind so die auch gesellschaftlichen Veränderungen, die all diese Trends gerade mit sich führen, wo wir vielleicht auch uns freuen, dass sie entstehen und dass die auch positive Seiten haben. Und ja, dementsprechend freue ich mich, dass wir uns hier live die Zeit nehmen und endlich mal wieder zusammensitzen.
Wir haben heute so eine kleine Guerilla-Technik. Es ist ein wunderschönes Shure 88-Mikro. Das ist dieses kleine, sehr nette. Und das habe ich ans iPhone gesteckt und ich mache es wie so ein ZDF-Sportreporter von 1954. Halte ich dieses Mikro vor oder mir. Und wir probieren mal, ob es funktioniert. Und ich würde gerne noch zum Einstieg auch ein paar Worte sagen. Einstiegsabend, also am 23. haben wir ein sehr, finde ich, tiefes, ernsthaftes Gespräch auch darüber geführt, zusammen auch mit deiner Frau, wie ihr so die Perspektive eigentlich seht, als eure Generation, also als erste Generation, wo dieses Nachkriegsaufstiegsversprechen, mit dem quasi die Boomer so ins Leben gekommen sind oder sagen wir mal, ja doch, kann man sagen, ins Leben gekommen sind in diese Nachkriegszeit und auch die Generation X und auch vielleicht noch Y, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Und dass das eben nicht mehr so aufgeht, da haben wir eben auch viel über die aktuellen Themen und Probleme gesprochen. Und wir haben uns eben, wie gesagt, vorgenommen, jetzt mal jeder vielleicht so drei Themen zu nennen, die uns Hoffnung machen. Und vielleicht machen wir es mal anders. Du fängst mal mit deinen drei Themen an und wenn du magst, reflektiere ich jeweils dazu. Ja. Und dann machen wir es andersrum. Also, auf geht's.
Ja, genau. Und Einstieg ist ein spannendes Thema. Ich sehe es in meinem Freundeskreis ja schon länger. Aber was wir beide glauben, also ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, es gibt weniger Junior-Jobs, es wird weniger am Anfang der Wertschöpfungskette in Unternehmen eingestellt. So, damit müssen alle umgehen, so, weil am Ende des Tages als Eltern, als Lehrende, als Führungskräfte, ja, sind wir damit konfrontiert. Wir haben weniger Leute in den Unternehmen, aber die Frage ist natürlich, was macht das mit den jungen Menschen, die ins Berufsleben starten? Ich sehe das bei meinen Studierenden. Das ist jetzt das erste Mal, seitdem ich da das Privileg habe zu unterrichten, deutlich schwieriger für sie ist, einen Einstieg zu finden, selbst wenn sie ja auch dual in der Firma gestartet sind und einen tollen Job gemacht haben. Der Markt gibt es nicht mehr in der Form her. Und ja, deswegen, ich würde davon ausgehen, dass das auch endlich dazu führt, dass wir wieder mehr Unternehmertum haben. Die Möglichkeiten sind durch künstliche Intelligenz natürlich auch viel, viel größer, als Ein-Mann-Firma oder Ein-Frau-Firma zu agieren. Und alles dazwischen. Und ich glaube, dass das ja immer normaler wird und auch Gründen wieder eher so eine ja, Default-Option wird, dass man sagt, hey, ja, es ist für mich einfach die beste Möglichkeit, gerade vielleicht zum Beispiel mein Wissen über künstliche Intelligenz zu monetarisieren und damit in die Berufswelt zu starten. Und ich sehe es in meinem Freundeskreis ja schon lange, dass meine ganzen Jungs und Mädels sich nicht wirklich in den Unternehmenskonstrukten wohl gefühlt haben, was ich auch gut verstehen kann zum Teil so, weil es einfach sehr starr ist. Und die meisten mittlerweile eigentlich, würde ich sagen, eine eigene Firma haben. Und das kann eine Firma für für Outdoor-Equipment, für Dachzeltdesign, für Kompressionsstrümpfe, für alkoholfreies Bier. Also von bis. Da gibt es ja die schönsten Ideen und ich glaube, da werden wir zum Glück und hoffentlich auch noch mehr sehen. Aber ich bin mal gespannt. Glaubst du auch, dass wir mehr Gründen oder Gründungen statt Einstiegsjobs sehen, einfach auch durch die KI und die Entwicklung, die wir gerade haben?
Ich hoffe, das ist für mich eine absolute Hoffnung. Ich habe ja schon immer so auch aus eurem Freundeskreis, aber auch Kinder von anderen, von Freunden auch mal so beraten beim Jobeinstieg. Ich höre das jetzt eben auch genau das, was du gesagt hast, immer häufiger. Und ich, die Beispiele, die du genannt hast, waren ja alles realistische Beispiele aus deinem Freundeskreis. Also die Dachzelte, das alkoholfreie Bier und die Kompressionsstrümpfe. Und das hoffe ich eben auch. Und man kann da auch gerne nochmal das Tim Ferriss, The 4-Hour-Workweek Buch sich nehmen. Gar nicht, weil ich so sehr daran glaube, dass der 4-Hour-Teil der wichtige ist. Obwohl er durch KI vielleicht für einige auch schnell realisiert wird. Ja. Aber diese Zeit zu nutzen, die man hat, etwas Eigenes zu machen, ne? Also ein Side-Business aufzubauen, Dinge zu probieren, wo man eine tiefe Leidenschaft hat, wo man wirklich was kann, es zu testen, zu probieren. Es gibt so wunderbare Tools dafür, ob das die Sprint-Logik ist, die Google bei Google angewendet wird, so ein 5-Tage-Design-Thinking-Sprint, dieses Thema Prototyping, also sehr niedrigschwellig Prototypen zu bauen, überhaupt Design Thinking, all diese Dinge, das zu machen, im Kleinen etwas zu machen. Wenn man das kombiniert mit diesen Trends, die wir gesehen haben, den Analogtrends, ne? In den Innenstädten werden Ladenflächen leer. Ja, dann mal gemeinsam drüber nachdenken, was können wir denn machen? Vielleicht ist das, ne, ein cooles Café, was abends aber was völlig anderes ist. Also ich glaube auch, wir werden viele junge Leute sehen, die das machen, vielleicht als Side-Hustle, aber Mikrostarter, wie immer wir es nennen wollen. Hoffe ich, Entrepreneurship statt Entry-Jobs, dass das eine gute Hoffnung ist. Genau, was hast du noch?
Voll. Ja, ich glaube auch, dass der nächste Punkt in diesem Kontext ganz wichtig ist, dass wir durch KI natürlich, das können wir auch sozusagen als Gleichstellungstool sehen für Produktivität. Am Ende des Tages sehe ich ganz viel immer noch in ganz vielen Unternehmenskonstellationen, dass nicht zwangsläufig Talent oder Fähigkeiten damit korrelieren, dass man in Entscheidungspositionen sitzt. Ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren immer mehr aufgelöst, dass nur weil man eben 30, 40 Jahre dabei war, dass man dann automatisch mitreden kann und darf. Da hilft es natürlich, dass wir wirtschaftlich einen anderen Druck haben. Und ja, dadurch, dass sich natürlich auch jede Firma, auch ohne Dienstleistung, einen großen Teil des Wissens der Welt jetzt noch leichter zur Verfügung stellen können. Ganz kleine Firmen, ganz große Firmen, aber es können eben kleine Teams mit großen Teams mithalten und man kann viele Dinge skalieren, die man vorher nicht skalieren konnte. Sei das Marketing, sei das Market Research, Designprozesse, das, was du gerade angesprochen hattest, wir können viel schneller prototypen, wir können viel schneller Ideen einfach mal ausprobieren, mal testen. Und das, ja, kann und sollte eigentlich total demokratisierend sein, wenn die Leute es für sich nutzen. Und das finde ich tatsächlich irgendwie ganz fair, wenn wir da aus diesen alten Strukturen mal ausbrechen und sagen, hey, die Leute, die Lust haben, was zu machen, die werden dann auch die vorne mitspielen werden und nicht nur die ihre Position aushalten oder die eben lange dabei waren und aus den Gründen entscheiden dürfen, weil die werden A, aussterben und B, werden die meisten Firmen sich das nicht mehr leisten können. Und ich glaube, das kann was ganz Spannendes auch haben und wir sprechen ja auch oft darüber, klar sind wir hier in Deutschland maximal privilegiert, aber trotzdem sind ja viele Dinge, die hier gerade vonstatten gehen, sei es politischer, wirtschaftlicher Natur, sprechen sie nicht dafür, dass wir unsere Wohlstandsgesellschaft, unsere soziale Gesellschaft so aufrechterhalten können, wenn wir weiter so wirtschaften und weiter so, ja, gelähmt sind in vielen Dingen, die wir tun. Und ja, ich glaube, da kann KI einen großen Impact haben, da vielleicht mal mehr Bewegung reinzubringen. Und nicht nur KI, sondern eben auch die gesellschaftlichen Umbrüche, die auch durch die Gen Z und die Gen Alpha vorangetrieben wird. Ja, und ich bin gespannt, was da so weiter passiert und ob weiter Hierarchien aufgebrochen werden und wir schauen, dass dadurch auch Gutes entsteht.
Kann ich nichts hinzufügen, hoffe ich natürlich genauso, sehe ich auch an mir selber, obwohl ich ja nun nicht mehr Gen Z bin. Aber ich habe einfach einen solchen Produktivitätsfortschritt oder so viele Produktivitätsfortschritte in den letzten Jahren bei mir selber festgestellt, dass mein Output einfach viel größer ist, dass ich durch KI Dinge, die früher viel Zeit gekostet haben, anders machen kann. Und das macht mich wahnsinnig happy und von daher freue ich mich über diesen Punkt von dir und sehen. Ganz, ganz ähnlich. Mach mal den nächsten, deinen dritten.
Genau, ich glaube, am Ende wird sowohl der lernende Mensch als auch die lernende Organisation das sein, was im nächsten Jahr oben mitschwimmt und oben mitspielt. Ne? Also am Ende des Tages ist der Lebenslauf egal. Es ist egal, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe, wenn ich mich nicht an diese Logik anpasse, die aktuellen Veränderungen, und Lust habe auszuprobieren, Lust habe zu hinterfragen, den Sinn in der eigenen Arbeit, den Sinn im Menschsein zu suchen und aber natürlich auch zu schauen, wo kann ich die aktuellen Entwicklungen in Robotik, in KI, all dem, was unsere Arbeit und unser Leben jetzt noch mehr verändern wird, sehen und nutzen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend werden. So. Und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, mit einer gesunden Fehlerkultur, mit einer Lernkultur, dass man ausprobiert, dass man scheitert, dass man es zulässt zu scheitern. Das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ja, wir sehen ja auch jetzt schon, was ist ein Abschlusswert, wenn klar ist, die Doktorarbeit, Bachelorarbeit, Masterthesis hat zu 99% wahrscheinlich eine KI geschrieben. Was sind vielleicht auch neue Arten zu lernen? Ne? Und ich habe jetzt gerade eine super schöne Doku gesehen, da habe ich echt ein paar Tränen verdrückt von der, ich glaube, es war eine SWR-Doku, über die Zukunft der Schule und wie es eben jetzt schon Schulen gibt, die auch eine neue Art des Lernens vorantreiben und was das mit den Schülerinnen und Schülern macht, dass sie zum Beispiel nicht mehr eben klassisch im Frontalunterricht sitzen, sondern komplett sich selbst organisieren, selbst lernen zu lernen, dass das für die eine ganz große Herausforderung am Anfang ist, da reinzukommen. Aber was diese Kinder für ein Selbstbewusstsein aufbauen in diesem Prozess und wie sie auch über sich selber sprechen, wie wertschätzend sie über sich selber sprechen. Also schaut euch echt mal die Doku an, das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Ich hatte ja selber auch eine schwierigere Schulzeit, weil auch das System für mich nichts war. Und ich glaube, dass wir durch so neue Lernlogiken, je früher, desto besser, am Ende des Tages auch ja eine neue Karrierelogik haben. Weil es ist ja vielleicht in unserer Bubble normaler, dass man sagt, hey, ich will mein Leben lang lernen, ich will immer weiter mich entwickeln und schauen. Aber für die meisten Menschen ist das nicht die Realität, weil auch die Firmen, in denen sie sind und die Strukturen, in denen sie sind, eher Stillstand bedeuten. Mhm. Und da sehe ich dann irgendwie doch was sehr Positives in der aktuellen Entwicklung, weil wir können es uns gar nicht leisten, aktuell den Stillstand weiter auszuhalten. Und das könnte, glaube ich, ganz, ganz spannend werden, wenn wir mehr in ja auch so eine Output-Gesellschaft kommen, die wir nur erreichen werden, wenn wir weiter lernen, weiter ausprobieren, auch hinfallen und uns nicht suhlen in dieser Sicherheit und in dem es früher war alles besser und warum, ja, wir werden jetzt nicht die nächsten 100 Jahre Verbrennerautos bauen und damit irgendwie den Wohlstand der Generation davor erwirtschaften, sondern wir müssen ganz neu denken, wir müssen lernen, uns anzupassen. Ja, und ich glaube, das wird viel verändern und die Menschen, die sich darauf einlassen, werden eine schöne, schöne Zeit dabei haben.
Also ich fasse das mal für mich zusammen, was ich bei dir gehört habe. Es ist, eigentlich sagst du, Lernen schlägt Lebenslauf. Ja. Ne? Also es ist wirklich so, dass wir dieses kontinuierliche Lernen wichtiger ist als der einmalige Abschluss, der sich dann toll irgendwie im Lebenslauf liest. Es geht mehr um Skills als um Abschlüsse, also dass du Sachen wirklich kannst.
Ja.
Und Reputation, die du dir in deinem Arbeitsalltag erarbeitest, entsteht über Projekte, über Ergebnisse, über Dinge, die du zeigen kannst und nicht über Titel oder irgendwie Papers. Ich habe das neulich gesehen, ich habe Kreativen, die ich schon viele Jahre verfolge, Mike John Otto heißt der, ein Artdirektor, der viele krasse Sachen gemacht hat und der hat irgendwie gerade mal wieder so sein Portfolio vorgestellt. Ne? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe einfach gedacht, Alter, du bist fast so alt wie ich, nicht ganz so alt, aber du bist so jung geblieben, du machst immer, erfindest dich immer wieder neu, du empfindest AI nicht als Bedrohung, du nutzt es und auch eine Mieke Hase, die ich ja auch schon oft erwähnt habe, eine Kollegin von mir oder ein Arno Lindemann, die, also Kreative, die sehen, okay, da kommt eine neue Technologie, die bedroht meinen Beruf, aber wenn ich die beherrsche, bin ich immer noch besser als jedes Kid, was damit arbeitet, weil ich mehr Geschmack habe, mehr Erfahrung habe, mehr Kontext habe, das, was du auch immer sagst, ne? Und das sehe ich eben, du kannst heute, wenn du als Mensch lernfähig bleibst, einfach
damit umgehen, was gerade passiert, ne? Und dann ist es eben nicht, dass du sagst, hey, ich stecke den Kopf in den Sand, ich lasse das oder hoffe, dass es an mir vorbeizieht. Das wird nicht funktionieren. Das geht nur hands-on und wenn man sich klar damit auseinandersetzt und auch nur, wenn man mal hinfällt und ausprobiert, täglich ausprobiert, testet, weil nichts davon ist ein Selbstläufer.
Ja, wunderbar.
Und was sind so die Sachen, die dich, also ich meine, die meisten Dinge beschäftigen uns ja beide,
ja.
Aber was sind so aus deiner Perspektive die Dinge, die das nächste Jahr
Also ja, ich würde gerne mal wirklich das zusammenfassen, was ich gerade mitgenommen habe. Ich fand deine drei Einstiegshoffnungen sehr, sehr toll. Ich fasse mal zusammen deinen ersten Punkt mit der Headline: Wenn die klassischen Einstiegsjobs verschwinden oder weniger werden, dann entsteht einfach Raum für Neues, den junge Leute anders füllen werden und das ja auch schon tun. Dann das Thema mit der Produktivität, KI, dann ist eben nicht mehr Herkunft, Titel oder irgendwas entscheidend, sondern der Output. Mhm. Und das dritte hatte ich schon, die Zusammenfassung: Lernen schlägt Lebenslauf. Das fand ich super schön. Also Lernlogik statt Karrierelogik. Also erstmal das nehme ich alles mit und mache über einen Haken. So, meine Themen. Natürlich Leadership, mein großes Thema, aus dem Gefühl heraus, dass ich das, wenn ich viel früher mich damit beschäftigt hätte, mit den Konzepten, Tools, wahrscheinlich eine bessere Führungskraft gewesen wäre. Nun aber aus 30 Jahren oder über 30 Jahren Erfahrung als Führungskraft plus ganz viel Reflexionszeit, jetzt 8,5 Jahre Podcasten mit über 600 Menschen darüber sprechen, wie sich Arbeit ändert, eben einfach glaube, da was sagen zu dürfen. Und ich sehe nach wie vor auch, wenn wir gerade eine Renaissance der autokratischen Leader sehen, gerade auch in Ländern, also den Anführern von Nationen, glaube ich, dass Leadership weiter menschlicher wird und werden muss. Und das ist meine Hoffnung. Na, also neben dem Effizienzthema, was bleibt, wird das Beziehungsthema entscheidend sein und noch wichtiger sein. Und wenn das, sagen wir, große Nationen wie China nicht schaffen, den Menschen auch wieder Beziehungsangebote zu machen, dann werden diese Länder nicht allein nur aufgrund ihres technologischen Vorsprungs überlegen sein können. Und ich glaube, dass wir mit unserem Wertekonstrukt, was offen sein muss, was auch nicht versuchen sollte, die Welt zu bekehren, aber dass wir große Chance haben. Und wenn wir das, was so ein Robert Waldinger mit seiner Harvard Adult Study rausgekriegt hat, nämlich dass wichtige, intakte Beziehungen lebensverlängernd sind, glückserzeugend sind, gesundheitsfördernd sind, das gilt auch für Arbeit. Ne? Also je gesunder Menschen sind, je sicherer sie sich fühlen, also das Thema psychologische Sicherheit bleibt für mich ein Riesenthema. Wir müssen mehr zuhören, wir müssen den Menschen mehr abholen, wir müssen mehr Verantwortung geben, mehr Macht abgeben, teilen. Das heißt nicht, dass wir luschig sind und scheißegal uns alles sind. Wir dürfen weiter auch starke, kräftige Führungskräfte sein, die auch einen klaren Weg zeigen. Aber wir müssen einfach versuchen, oder wir sollten versuchen, wir reden ja heute über Hoffnung und nicht, was wir machen müssen. Meine Hoffnung ist, dass wir dadurch eine Führungswelt und Ansätze sehen werden, die wieder sehr viel menschlicher oder noch menschlicher sind als die wir schon gesehen haben. Das ist mein erster Punkt.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages, was wir jetzt ja die letzten Jahre gesehen haben, was wir jetzt auch erstmal weitersehen werden, wir haben ganz viele neue Möglichkeiten, effizienter zu führen, effizienter zu schreiben, effizienter Dinge zu erstellen. Und trotzdem wird es auch schnell dann wieder in die Gegenbewegung kommen und uns dazu führen, uns zu fragen, was wollen wir denn eigentlich, was soll menschlich sein? Und Führung muss natürlich Sicherheit geben, muss dementsprechend auch menschlich sein. Das heißt ja, ne, wie du sagst, nicht, dass die Leute irgendwie nur den ganzen Tag sich zuhören und alle ganz emotional sind. Und das Wichtige ist...
Heißt nicht dauernd Stuhlkreis, das ist richtig.
Nee, genau, sondern das kann ja auch mal klare Führung sein, das kann auch mal eine härtere Führung in dem Sinne sein. So, trotzdem ist das... Wir wollen ja nicht in einer Welt leben, wo KI die Antworten von KI bewertet und das die Führung ist, wo wir uns hinentwickeln, ne? Sondern wir merken, glaube ich, alle immer wieder, wir wollen mit Menschen arbeiten, wir wollen Beziehungen aufbauen, in Beziehungen leben. So, und wenn wir eben nach wie vor einen Großteil unserer Zeit, und auch das wird vielleicht nächstes Jahr, unterhalten wir uns schon darüber, wie können wir mit der 20-Stunden-Woche zurechtkommen, weil wir eben so viel weniger arbeiten müssen durch die Effizienzen, die kommen, wenn wir jetzt einen großen Fortschritt in der Robotik haben und einen großen Fortschritt nochmal in der KI. Wir wissen es nicht, aber ich glaube, das, was wir wissen, ist am Ende... kommen wir immer wieder zu dem Punkt, mit gesunden und wertstiftenden Beziehungen, sowohl bei der Arbeit als auch zwischenmenschlich, geht es irgendwie besser. Deswegen, so wie wir auch ja gesagt haben, ne, diese Bewegung ins Analoge ist ja auch wieder, glaube ich, Führung wird und auch einfach Arbeit wird wieder menschlicher. Mhm. Einfach weil wir mit Menschen arbeiten wollen.
Ja.
Und wenn wir einmal diesen ersten Hype jetzt hinter uns haben mit, oh, wir müssen gar nicht mehr so viel hier und so viel da, aber was wollen wir denn eigentlich machen? Das wird, glaube ich, eine sehr spannende Entwicklung, die in diesem Jahr in ganz unterschiedlichen Zuständen und Perspektiven, aber für viele auch das Jahr bestimmen wird.
Ja. Also ich glaube, dass als zweites, dass wir eine deutliche Renaissance sehen werden. Ich glaube, früher gab es das viel mehr, so in, also sagen wir so mehr Generationen, Häuser, mehr Generationen, Familien, auch in sagen wir, familiengeführten Unternehmen, diese Diversität als ein absolutes Geschenk nehmen, also das Alter wirklich nicht in einer linearen Funktion beim Thema Arbeit gesehen wird. Ah, du bist ein Stift, du lernst was, dann kannst du was, dann bist du der Geselle, dann bist du der Meister und dann gehst du irgendwann. Sondern dass wir wirklich sehen, dass wir Erfahrung länger nutzen. Ne? Also wir haben ja nicht nur das Rententhema mit den nur 13 Millionen Steuerzahlern, über das wir uns auch unterhalten haben. Also es ist nicht nur, dass wir auch die Menschen länger in der Arbeit halten müssen, weil sonst unsere Rentenblase platzt, sondern weil es auch sinnvoll ist, ne? Weil wir einfach Erfahrung weitergeben können und dass so eine Altersdiversität eben nichts Sozialromantisches ist, sondern was Strategisches ist. Wirklich das Wissen nutzen, den Kontext nutzen, den Ältere mit an den Tisch bringen können. Und die Älteren sind sehr, sehr gut beraten, viel früher sich mit jungen Menschen in den Firmen ernsthaft auseinanderzusetzen und ihnen nicht die Welt zu erklären, sondern eben das zu nutzen, was die schon können. Und dieses, was wir hier mit unserem Reverse Mentoring, was ja nicht der richtige Begriff ist, aber ich finde, es klingt so gut. Also das gegenseitige Mentoring. Wir könnten nachher mal ChatGPT fragen, ob ChatGPT geiles Wort dafür hat. Also Mentoring statt Management und statt Ansage, das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Und diese Entkopplung des Alters irgendwie von so einer alten Logik. Das ist meine ganz, ganz große Hoffnung, dass das, was wir hier beide praktizieren, was uns beiden extrem viel bringt, dass das zum Standard wird. Und dazu gehört auch, dass ältere Menschen, die noch Kapazität haben, Lust haben, sich einbringen in Schulen, in Familien, die keine Betreuungslogik am Nachmittag darstellen können, helfen wirklich Menschen mit Flüchtlingsgeschichte, die hier irgendwie leben, aber nicht integriert werden, zu integrieren. Dadurch, dass sie sich damit mit denen beschäftigen, Hausaufgaben helfen, vorlesen, tralala. Ne? Das ist nicht nur Arbeit, sondern es ist auch gesellschaftliche Arbeit.
Total. Und aber auch, ich werde ja auch nicht müde, das zu sagen, auch wirklich den jungen Menschen in der Firma die Verantwortung zu geben. Ich habe das ja jedes Mal hier bei uns im Podcast, wenn ich gerade junge Menschen wieder führen oder ins Berufsleben begleiten darf, weiter begleiten darf, seien das auszubildende Praktikantinnen. Ich habe immer mindestens so viel von denen gelernt, wie die von mir lernen. Ich lerne am meisten, wenn ich da den Raum schaffe, dass sie sich entfalten dürfen, dass sie einfach machen können, dass sie empowered sind, Entscheidungen zu treffen, ihre Dinge so zu präsentieren, wie sie sie präsentieren möchten, die Dinge erstmal so zu lösen, wie sie sie lösen möchten. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal irgendwie Feedback gibt, korrigiert, genau das ist es ja. Aber ich glaube, je mehr wir aktuell diesen Raum schaffen, als Organisation, als sowieso auch als Gesellschaft, ne, aber das zuzulassen, das auszuhalten, dann gehen wir ganz schnell in dieses Lernende. Und ne, Mentoring, wie gesagt, hat nichts mit, meiner Meinung nach, mit Reverse oder mit Alter oder irgendwas zu tun. Aber wenn wir voneinander lernen, hat gerade diese Altersdiversität einen riesen Impact. Und gerade haben wir auch das Problem, es kommen kaum Führungskräfte bzw. kaum Fachkräfte nach, während die Älteren alle sich in die Rente flüchten. Auch da müssen wir uns dieses Jahr mit auseinandersetzen. Wie können wir dieses Wissen aufnehmen? Und da, wir haben da auch schon mal Lösungen entwickelt bei uns zum Teil, dass man eben sagt, okay, wenn ältere Personen aus dem Beruf scheiden, wenn sie dann gerade jungen Menschen erklären, wie Sachen gehen, sei das eben irgendwo auf der Schiene bei der Deutschen Bahn, sei das im Betrieb, in der Schokoladenmanufaktur, sei das in der Agentur, dass man dieses Wissen aufzeichnet, dass man schaut, dass man damit Systeme füttert, dass man diese Daten erhält, dass dieses Wissen erhält. Natürlich ist es auch wichtig, dass man sich die Menschen erhält und dass man das Netzwerk erhält. Aber ich glaube, wir tun ganz gut daran zu schauen, dass wir auch dieses Wissen in irgendeiner Form mitnehmen und gucken, was können wir daraus coole Sachen bauen. Junge Menschen kommen einfach tendenziell erstmal mit weniger Allgemeinwissen in die Firmen. So, weil logischerweise KI da ganz, ganz viel abnimmt, auch an Denkprozessen. Und ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung zu schauen, wie können wir hier weiter vorausschauen, wie können wir das Wissen erhalten, wie können wir das Wissen dann noch ergänzen durch das der jüngeren Generation und der Perspektiven. Ja, also ich glaube auch, dass wir da uns immer mehr von entkoppeln. Passt ja auch zu dem, was wir vorher gesagt hatten, ne? Also es ist nicht mehr zwangsläufig, nur weil ich lange dabei bin, bin ich der Beste, sondern ich ich habe eben ganz große Vorteile, weil ich das Wissen habe, weil ich bewerten kann. Du hast ganz große Vorteile, weil du bist jünger, du hast neue Ideen, du kannst mit den Tools viel besser umgehen. Lass uns schauen, dass wir uns in der Mitte treffen und den coolsten Scheiß hinbekommen. Und ich glaube, da hat jede Organisation, jede Familie und auch wir als Gesellschaft haben wir sehr viel Raum, den wir einnehmen sollten mit genau diesem Prozess.
Super. Ja, der dritte Punkt, den ich hoffe, dass er wirklich uns erreicht, der schließt an deinen dritten Punkt an. Ne? Du hast so Lernlogik statt Karrierelogik. Auch auf Organisationsebene glaube ich, dass die große Hoffnung ist, dass Organisationen wieder mehr Spaß am Lernen haben, am Experimentieren, Dinge ausprobieren, kleine Tests machen, dann wieder verwerfen. Eine echte Lernkultur haben, dass man aktiv auch darüber berichtet, schreibt, was ist schiefgegangen, warum ist schiefgegangen, was haben wir daraus gelernt. Ne? Das finde ich immer noch so faszinierend. Das Gespräch mit Amy Edmondson von der Harvard Business School, als die uns erzählt hat über ihre PhD, wie sie rausgefunden hat, was eigentlich Teams unterscheidet, Hochleistungsteams von solchen, die nicht so gut leisten. Ne? Und der große Unterschied war, dass diese Teams viel, viel mehr über ihre Fehler sprechen, die offen öffentlich machen. Das hat sie in Krankenhäusern bei OP-Teams untersucht. Ne? Und ihre Ursprungsthese war, die besten Teams machen die wenigsten Fehler. Und die Daten sagten aber dann genau das Gegenteil, was überhaupt gar keinen Sinn machte. Sogar 10-mal höher in der Korrelation als angenommen. Und da hat sie eben rausgefunden, nee, die machen nicht mehr Fehler, aber sie sprechen sie offen an. Deswegen sieht es auf dem Papier so aus, als wenn sie mehr Fehler machen. Und das wirklich zu haben und nicht einfach zu sagen, ja, Fehlerkultur, nee, es muss eine Lernkultur sein. Es gibt Fehler, die man nicht machen darf, ne, aus Nachlässigkeit, Dummheit, Faulheit, betrügerischen Absichten, tralala. Aber wenn man innovativ ist, gut begründet, Dinge probiert und dann Fehler macht, dann bitte ja und dann aber halt drüber sprechen.
Ja.
Und das kann eigentlich dazu führen, dass Führungskräfte wirklich vielleicht sowas wie so Lernarchitekten, zumindest aber Lernbegleiter sind, ne, genau wie Lehrer mehr zu Lernbegleitern werden. Und gucken dürfen, wie kriege ich es eigentlich hin, dass ich in dem Team da Fortschritt mache. Und da kann ich diese Ausrede manchmal, ja, wir haben ja aber kein Weiterbildungsbudget. Nee, brauchst du auch nicht, weil es ist alles im Netz. Und wenn du das Gefühl hast, da draußen sind Weiterbildungen, die sinnvoll sind, dann wirst du es begründen können. Ne? Also mich fragen mal Leute, ja, Leadership-Training, warum soll ich das machen? Da gibt es Studien, dass jeder Dollar, der eingesetzt wird für Leadership-Training, 10-fach zurückkommt.
Ja.
Ja, und deswegen, dieses Lernfähigkeit für Organisationen ist, glaube ich, absolut der Schlüsselfaktor. Und jedes Unternehmen, was nicht bereit ist zu lernen und nicht auf einem Patent sitzt, was super relevant ist und noch 50 Jahre hält, läuft Gefahr, ersetzt zu werden durch eine Firma, die das anders macht.
Ja, und ich meine, ich habe ja das Privileg, dass ich mir meistens auch aussuchen kann, mit was für Firmen ich zusammenarbeite. Und ich habe genau den Ansatz. Ne? Wenn ich in eine Firma reingehe, ich spreche vorher mit den Führungskräften, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, wenn ich das Gefühl habe, ich sage das ganz klar, ich will jetzt hier nicht meine Stunden verkaufen, ich will euch nicht 3 Monate, 6 Monate oder 3 Jahre betreuen. Ich will euch jetzt kennenlernen, ich will euch einmal empowern mit den Tools, die ihr braucht, mit dem Wissen, was ihr braucht. Und ich gebe euch gerne den 30, 60, 90 Tagesplan. Ich höre gerne nach einem Monat nochmal rein, ob alles passt. Aber ich will und ihr müsst selber diesen Prozess vorantreiben. Ihr müsst selber effizienter werden. Können wir auch mal drüber sprechen, wie ich das mache. Das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut.
Das riecht nach einer extra Folge.
So, aber das macht natürlich auch mir viel mehr Spaß zu arbeiten. Nicht mehr in dieser Logik zu denken, boah, ich muss einen Kunden 5 Jahre lang betreuen, weil ich komme ja auch einfach aus dieser Dienstleister-Logik, sondern was mir Spaß macht, ist ein Kunde, eine Person, und das mache ich natürlich auch alles gerne mal für Freunde und Bekannte und alle umsonst, aber genau dies einmal zu analysieren, so was ist der Status quo, was müsst ihr machen, um da rauszukommen in die Richtung, wo ihr hinkommen wollt, und da merke ich auch da zum Glück, dass immer mehr Firmen sagen, ja super, so wollen wir eigentlich auch denken und arbeiten. Lass uns doch mal irgendwie in der Logik schauen, ob wir das hinbekommen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das ist ein Weg, wie wir alle uns da noch deutlich schnell mehr empowern, wenn wir auch unser Wissen teilen. Ne? Ich meine, ich lobe da auch immer meinen Chef Sebastian, weil der das gesamte Wissen, was wir so aufbauen, ja auch ganz transparent bei LinkedIn teilt. Jetzt war ich gerade bei OMR eingeladen zum Podcast, wo ich dann auch mal über den ganzen Tech-Stack spreche, was wir alles so bauen und nutzen. Da gibt's ja genug Menschen auch, die keine Scharlatane sind, die wirklich einfach nur helfen wollen, und die könnt ja auch ihr alle werden, sei es über LinkedIn, sei es erstmal im privaten Netzwerk, sei es über den individuellen Austausch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade viel Wissen teilen, viel empowern und nicht in alten Logiken denken, sondern schauen, wie kriegen wir uns alle auf so ein Modus, dass wir lernen können als Individuum, als Gesellschaft, als Organisation. Ich glaube, das ist der einzige Weg, mit der Herausforderung umzugehen. Und das ist meine große Hoffnung, dass das der Druck, den wir jetzt haben, auch dazu führt, dass wir schnell Veränderungen reinbringen, die uns allen eigentlich gut tun. Ja, und das sind eigentlich unsere Hoffnungen fürs nächste Jahr, oder?
Ja, und man kann ganz klein anfangen. Ich habe das neulich durch Zufall mal in einem Training, was ich remote gegeben habe, gemacht. Probiert doch mal in eurem Team, egal ob ihr Führungskraft seid oder nicht, in einem Meeting, was ihr macht, vielleicht jetzt gleich im neuen Jahr, was ihr vielleicht ganz niedrigschwellig mal ausprobieren könnt. Das habe ich neulich mal in einem Remote-Training gemacht. Wenn ihr in eurem Team, und ganz egal, ob ihr Teamlead seid, Führungskraft auf höherem Level seid oder Mitglied eines Teams seid, in einem Meeting, wo ihr vielleicht nach einer Checkout-Frage sucht oder Check-in-Frage sucht, stellt doch mal die Frage, was ist euer coolster Produktivitätshack mit KI, den ihr gerade genutzt habt. Ein toller Prompt, ein tolles Programm, eine tolle Anwendung, irgendwas, was ihr gesehen habt. Und wenn ihr das in einem Team mit 7, 8, 9 Leuten macht, dann werdet ihr danach schlauer rausgehen. Jeder wird irgendwas mitnehmen und sagen, wow, klasse. Also dieses Wissen teilen, dieses gemeinsam machen, in Beziehung gehen, sehen, dass wir jeweils in einem Boot zusammensitzen, was idealerweise zusammenrudert und nicht in unterschiedliche Richtungen. Das hilft ungemein. Und also meine Meta-Hoffnung, vielleicht hast du auch ein Wort, was ich so als Motto für mich fürs nächste Jahr nehme, ist Together. Und vielleicht habt ihr noch ein anderes, vielleicht hast du noch ein anderes, Oskar?
Ja, erstmal für diejenigen von euch, die schon genug haben von dem KI-Hype, vielleicht tauscht ihr euch darüber mal aus, was ist es, was ihr nicht mehr von der KI machen lassen wollt. So für uns beide ist es auf jeden Fall das Thema, würde ich sagen, Lesen und Schreiben nächstes Jahr, weil wir auch jetzt gerade so ein bisschen in der Planung sind, vielleicht unser erstes gemeinsames Buch mal zu schreiben, weil ich merke ganz klar, ich habe am Anfang natürlich, weil es so leicht von der Hand geht und weil man so gut und schnell trainieren kann, sein LLM, viel automatisiert, was Nachrichten angeht, und mittlerweile schaue ich schon, dass ich die meisten Sachen einfach wieder selber schreibe, weil ich merke, ich verliere meinen Sprachstil und ich schreibe einfach gerne. Ich lese gerne, ich schreibe gerne. Und vielleicht gibt es ja auch für euch Sachen, die ihr im nächsten Jahr sagt, so, das soll die KI mir nicht abnehmen, das möchte ich weiter tun. Da möchte ich noch besser drin werden. Deswegen würde ich dann eher sagen, für mich ist das Wort Empowerment. So, weil ansonsten, wenn wir alles abgeben, ja, verlieren wir, glaube ich, irgendwo uns da in dem Prozess dazwischen. Also Together empowered. Ja, und bisschen abgedroschen, aber ja, vielleicht wird es noch was Besseres sein.
Und in jedem Fall wünschen wir euch ein ganz, ganz tolles Jahr 2026. Oskar hat jetzt schon mal die Katze aus dem Sack gelassen. Wir werden ziemlich wahrscheinlich ein gemeinsames Buch schreiben. Hauptautor ist Oskar, ich bin dann sein Co-Autor. Und wir werden es in der Art und Weise machen, wie wir diesen Podcast machen. Wer dazu Ideen, Anregungen, Wünsche hat, immer melden. Wir sind sehr offen. Kommt gut ins Jahr.
Habt einen ganz tollen Start. Lasst euch nicht unter- und kleinkriegen. Und dann freuen wir uns auf das nächste Jahr, wo wir euch begleiten dürfen. Tschüss.
Tschüss.